Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unterwegs im Freien, Gespräche vom Wegesrand. Heute nehme ich euch mit zur zweiten Folge zum Thema Extremwandern. Ich hatte ja euch in der letzten Folge so ein bisschen was über das Extremwandern erzählt. Also was ist Extremwandern? Ich habe was gesagt zur Motivation und was so die mentale Seite des Extremwanderns ist, Tipps und Tricks gegeben und auch was erzählt, was so die Vorteile dabei sind, in einer Gruppe zu wandern oder halt alleine. Und in der heutigen Folge geht es, wie angekündigt, um Training, Vorbereitung, Ausrüstung und natürlich die Verpflegung auch auf so einer Extremwanderung. Also eigentlich alles, was ihr braucht, um an den Start zu gehen. Ich selbst bin gerade auf einer kleinen Runde rund um Quedlinburg unterwegs. Ja, und dann starten wir jetzt mal in die neue Folge. Ach so, und ich hatte in der letzten Folge ja angekündigt, dass ich den Mammutmarsch in Hamburg mitmache und wollte dazu noch ein kleines Fazit geben. Und das gibt's am Ende der Folge. Dranbleiben lohnt sich also. Noch ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Die Folge ist kein Lehrbuch und das sind alles meine persönlichen Erfahrungen. Das heißt nicht, dass ihr das eins zu eins nachmachen sollt oder sowas. Das möchte ich vorher nochmal sagen. Jeder hat andere Belastungsgrenzen, hatte ich ja auch in Folge 4 schon erwähnt. Aber trotzdem möchte ich euch hier halt meine Tipps und Tricks geben, wie ich das gemacht habe und was für mich so die Best Practice war. So, nun aber genug Gerede vorweg, steigen wir mal ins Thema ein und kommen als erstes zum Training. Und zwar habe ich festgestellt, dass ich im Nachhinein betrachtet für den 50er gar nicht so viel Training gebraucht hätte. Dafür hätte ich für den 100er wesentlich mehr trainieren sollen. Aber das war auch eine rückblickende Erkenntnis. Bei dem 50er, hatte ich ja schon erwähnt, hatte ich als Training einfach nur mal den Elbradweg mir rausgesucht, wo ich mit einem Freund dann wirklich 50 Kilometer einfach nur den Elbradweg lang gehen wollte, von Dresden nach Bad Schandau, um einfach mal zu testen, also weniger die Kilometer zu testen, sondern einfach, schafft mein Körper das, so lange auf den Beinen zu sein? Also klappt das, wenn ich da so lange unterwegs bin, macht er das mit? Und das war quasi die Vorbereitung für den ersten offiziellen Wettkampf, nenne ich es mal, oder das erste offizielle Event, passt vielleicht besser. Wichtig war mir dabei, warum Elbradweg, weil es ist ja eigentlich nur Straße oder Teer, was jetzt nicht so gut für die Füße ist. Warum habe ich das gerade gewählt? Weil ganz einfach, der Elbradweg hat so gut wie keine Höhenmeter. Und das war mir wichtig. Ich wollte mir nicht bei einem Test von 50 Kilometern, wenn ich das erste Mal mache, mich so einer Herausforderung stelle. Und ich war tatsächlich vorher so ein bisschen skeptisch, ne? Ob das was wird. 50 Kilometer bin ich noch nie vorher gelaufen. Das höchste davor war mal 23 Kilometer. Und da wollte ich mir nicht zusätzlich noch Höhenmeter antun. Also ging es wirklich nur darum, Strecke zu machen. Hält man das durch? Und der zweite Vorteil an dem Elbradweg damals war an der Strecke, dass ich halt viele Ausstiegsmöglichkeiten hätte. Also wenn wirklich gar nichts mehr gegangen wäre, hat man dort immer die Möglichkeit, mit dem ÖPNV gut wegzukommen. Einfach S-Bahn und zurück. Das war so der Hauptgrund, warum ich mich für diese Strecke zum Training entschieden habe. Ausstiegspunkte zu haben. Und das ist vielleicht auch schon so ein Tipp, den man mitnehmen kann fürs Training, dass man sich Strecken raussucht im Training, wo man dann halt auch Ausstiegspunkte hat, falls es eben nicht klappt. Also bei dem Elbradweg ging es, wie gesagt, darum, erstmal die Zeit zu testen und nicht unbedingt die Kilometer. Bei dem 100er hätte ich es anders machen sollen. Für den 100er hatte ich gar nicht trainiert, sondern hatte ja einfach einen 50er abgeschlossen und mich dann entschieden, okay, dann mache ich jetzt halt einen 100er draus. Schauen wir mal, wie es wird. Da hätte ich aber mehr trainieren sollen. Also für einen 100er reicht es nicht so wie für den 50er. Bei dem 50er würde ich sagen, reicht als Training, wenn man so täglich seine rund 10 Kilometer macht und auch schon einige Wanderungen gemacht hat, wo man mal 10 Stunden oder so unterwegs war. Dass man zwar schon ein Gefühl hat für die Zeit, nicht unbedingt für die Kilometer an sich, aber dass man schon mal ein Gefühl hat, wie ist es, 10 Stunden lang zu wandern, unterwegs zu sein, auf den Beinen zu sein halt. Wenn man dann noch so seine täglichen 10 Kilometer abreißt, bin ich der Meinung, reicht das als Vorbereitung für einen 50 Kilometer Marsch. Für einen 100er ist das aber nochmal was ganz anderes. Und das hatte auch ich anfangs komplett unterschätzt, weil bei einem 100er, da kommt die Nacht dazu. Und ich habe euch ja in der letzten Folge schon gesagt, wie anstrengend es sein kann, nachts zu wandern. Und bei dem 100er hätte ich mir einfach mehr Zeit fürs Training nehmen sollen, dass man da auch schon mal längere Strecken geht und dass man dort auch schon mal mehr als ein oder zwei 50er vorher gemacht hat. So war es bei mir. Und zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein gutes Training ist für einen 100er beim Adventure Walk zum Beispiel, das doppelt zu machen an einem Wochenende. Also dass man da samstags und sonntags teilnimmt und beide Strecken geht. Dann kann man die Nacht über noch mal schlafen, noch mal regenerieren und schaut erstmal, schaffe ich das überhaupt an 2 Tagen rund 80 Kilometer zu machen? Oder ist das schon zu dolle? Und das ist, denke ich, schon mal eine ganz gute Ausgangslage dann, wenn man dann irgendwann zu so einem 100er starten will. Wenn ich jemand morgen spontan fragt, ey, Bock auf einen 50er, kommst du mit? Wenn du da sagst, na ja, klar, bin ich dabei, dann bist du eigentlich auch ready für einen 100er. Weil wer spontan einen 50er abreißen kann, der kriegt sich dann auch durch so einen 100er. Leiden wird man natürlich trotzdem beim ersten Mal, aber das gehört auch so ein bisschen dazu. Man möchte ja auch seine Grenzen austesten und eventuell nach hinten verschieben. Hatte ich in der letzten Folge auch schon so gesagt. Beim Training finde ich auch noch wichtig, was viel unterstützt wird, ist Krafttraining. Gerade die Core-Muskulatur, also Bauch- und Rückenmuskulatur, finde ich sehr wichtig. Ich selbst vernachlässige das auch immer so ein bisschen, weil es halt so ein notwendiges Übel ist und man halt weder Kilometer sammelt, noch draußen ist dabei. Aber auch fürs Laufen ist die Core-Muskulatur ganz wichtig und so ein bisschen Krafttraining sollte man schon machen, dass man einfach eine gewisse Rumpfstabilität hat. Das hilft auch, Schmerzen vorzubeugen. Im Rücken vor allen Dingen, wenn man dann merkt, dass man doch über längere Zeit dann geht und den Rucksack trägt und sowas. Dann ist halt schon gut, wenn man da schon ein bisschen vorher Rückenmuskulatur aufgebaut hat. Aber wie gesagt, ich selbst mache das auch nicht so konsequent, wie ich sollte. Es ist halt auch immer eine Frage der Zeit. Und bei mir ist es so, dass ich dann doch lieber rausgehe und draußen was mache, als dann mich um meine Core-Muskulatur zu kümmern. Aber abends mal ein paar Sit-Ups, ein paar Liegestütze und sowas, das kriegt man eigentlich immer unter. Und das reicht auch schon völlig. Man will ja kein Kraftsportler werden und kein Bodybuilding machen, sondern man möchte ja einfach nur die Grundmuskulatur ein bisschen stärken, um Vorteile für solche Extremwanderungen zu haben. Und dazu reichen abends immer ein paar Sit-Ups, immer auch ein bisschen steigern, weil Muskelaufbau passiert nur, wenn man sich immer mal steigert. Aber dann geht das auf jeden Fall. Beim Training ist auch wichtig zu beachten, dass ihr auf euren Körper hört. Also wenn ihr zum Beispiel eine Probewanderung macht oder sowas oder laufen geht und so, hört wirklich auf euren Körper, was sagt der euch. Übertreibt es nicht. Die Euphorie ist meist groß und man will immer höher, schneller, weiter, aber man darf dabei nie aufhören, auf seinen Körper zu hören. Ich habe aus eigener Erfahrung damals, vielleicht wissen das einige, beim Laufen dann mein Knie durchgeballert. Also es ging halt einfach gar nichts mehr. Es war so, als würde einem einer mit einem Messer unter die Kniescheibe stechen. Ich konnte mich 4 Wochen lang nicht wirklich bewegen. Also es war wirklich Schmerzen, wo ich sage, oh, es ist unerträglich und ich konnte halt gar nichts mehr machen. Also weder laufen gehen, noch extrem wandern, noch sonst irgendwas. Ging halt einfach nicht. Und deswegen hört auf euren Körper, ihr wollt euch nicht komplett ausknipsen. Lieber einmal mehr Trainingspause machen und einmal zurückschalten, dem Körper Ruhe geben, dass er auch mal eine Erholungspause hat und dass ihr euch da nichts kaputt macht. Zu meinem Knie, ich merke das bis heute. Also es ist nicht so, dass ich das wieder weg hätte. Es ist mittlerweile so, dass es nur noch selten auftritt. Aber manchmal, wenn ich einen falschen Schritt mache oder sowas oder irgendwie blöd auftrete, gerade beim Laufen manchmal, kommt das immer noch. Meistens dann, wenn die Muskeln langsam ermüden. Da merke ich es zumindest beim Laufen sehr, dass manchmal immer noch drückt im Knie und das wieder zurückkommt. Und deswegen schaut einfach, dass ihr euch da keine bleibenden Schäden holt und hört auf euren Körper. Ich weiß, ich wiederhole mich, es ist aber halt auch ein extrem wichtiger Punkt. Noch ein weiterer kleiner Tipp fürs Training: Bleibt flexibel. Ich hatte das in der dritten Podcast-Folge beim Thema Ziele schon erwähnt. Setzt euch nicht zu enge Trainingspläne oder zu unflexible Trainingspläne. Es ist gut, einen groben Plan zu haben beim Training, dass man weiß, wo man hin will, dass man auch vielleicht spezielle Meilensteine dazwischen hat, die man sich setzt. Aber lasst es am besten flexibel. Also zumindest ist mir das aufgefallen, dass ich mit einem flexiblen Training wesentlich besser komme. Genauso mache ich das beim Laufen mittlerweile. Garmin bietet da zwar allerhand an, aber ich halte mir das eher flexibel, dass ich nicht sage, okay, heute muss eine lange Laufeinheit, sondern ich gucke, wenn ich losmache zum Laufen, worauf habe ich Bock, was möchte ich heute machen, und dann mache ich das und laufe los. Und genauso würde ich das Training gestalten fürs Extremwandern. Einfach zu gucken, Mensch, heute geht es mir gut, heute bin ich fit. Ich reiße heute einfach mal 30 Kilometer ab oder 20, weil ich für einen 30er trainiere. Wie auch immer, einfach gucken, worauf habe ich Bock. Und unterschätzt es auch nicht. Das ist auch was bringt, selbst wenn man jetzt für eine lange Einheit trainiert und sagt, ach, ich habe heute nicht so viel Zeit. Ich kann heute keine 20 Kilometer wandern, weil mir die Zeit fehlt. Deswegen mache ich lieber gar nichts. Nutzt das bisschen Zeit, was ihr dann habt. Und geht da einfach raus. Jedes bisschen Bewegung zählt und hilft dem Körper, sich an die Bewegung und die Belastung zu gewöhnen. Hashtag Hauptsache raus, wie ich das auch immer sage. Einfach machen und einfach auch das bisschen Zeit, was man hat, nutzen. Ja, das war so zum Training, was ich so mache, um fürs Extremwandern fit zu sein. Kommen wir mal zur Strecke und zur Planung. Ich weiß nicht, ob einige von euch für privat auch Extremwanderungen planen. Ich mache das und deswegen da ein kleiner Abriss auch zur Planung. Wenn ihr privat plant, klickt nicht einfach blind auf Komoot oder sowas irgendwie was zusammen, sondern guckt euch auch an, was ist sinnvoll an Untergründen. Habe ich da viel Asphalt dabei oder habe ich da viel Waldwege? Ich persönlich ziehe immer Waldwege vor, weil es einfach noch entspannter für die Füße ist, was gerade dann bei langen Strecken von Vorteil ist, wenn man sich da nicht noch eine zusätzliche Belastung holt wie Asphalt. Es kann manchmal einfacher sein, einen kleinen Umweg zu nehmen über einen Waldweg und nicht den kürzesten Weg, weil der dann zum Beispiel Asphalt ist. Außerdem sind wir ja im Extremwanderbereich, da sind ein paar Kilometer mehr immer Dufte. Was auch wichtig ist, schaut euch das Höhenprofil an. Unterschätzt die Höhenmeter nicht. Höhenmeter sind wirklich anstrengend und ich sag zwar auch immer, steil ist geil und das finde ich auch, aber bei den Wanderungen, gerade bei der Planung, ist natürlich vorher wichtig zu wissen, worauf lasse ich mich ein, was kommt da auf mich zu. Es ist sicherlich auch wichtig dabei, sich mal das Höhenprofil anzugucken, ein bisschen guckt, wo habe ich mal ein Stück gerade Strecke, einfach nur um mal wieder zu Atem zu kommen oder so, dass man das halt mitbedenkt. Weil auch bergrunter ist anstrengend. Ich persönlich finde zum Beispiel bergrunter viel anstrengender als berghoch. Weil bergrunter immer mehr in die Muskeln geht, das belastet die Gelenke mehr und sowas. Da gucke ich schon mehr. Und mir ist es lieber, es geht berghoch. Natürlich solltet ihr auch bei der Planung die Jahreszeiten im Blick haben. Das gilt im Winter genauso wie im Sommer. Im Winter muss man halt schauen, sind die Wege geräumt oder stapfe ich da eventuell durch meterhohen Schnee. Im Sommer muss ich eher gucken, gibt es auch mal irgendwelche Abschnitte, wo Schatten ist, dass ich nicht die ganze Zeit übers Feld durch die pralle Sonne laufe. Und wenn, sollte ich mir auf jeden Fall eine Kopfbedeckung einpacken. Dann schaut euch auf jeden Fall auch noch an, habe ich Nachtabschnitte mit dabei? Also laufe ich in die Nacht rein, wo könnte es eventuell dunkel werden? Oder laufe ich vielleicht sogar durch die Nacht? Bei meinen Planungen zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich bin ja dabei, auch gerade den Malerweg in einer Etappe zu planen. Und da gucke ich jetzt auch schon, welchen Abschnitt laufen wir dann nachts, wann müssen wir starten, damit wir dann nachts einen bestimmten Streckenabschnitt haben, damit wir dann am nächsten Morgen zum Beispiel in dem Fall mit der Fähre vernünftig über die Elbe kommen. Sowas muss man natürlich alles in der Planung mitbedenken und es ist auch ganz wichtig, das mit einfließen zu lassen. Bei dem Harzer Hexenstieg in einer Etappe habe ich zum Beispiel geguckt, dass wir möglichst nachts vom Torfhaus bis Dreiernhohne so in der Zeit sind, weil da kenne ich die Wege in- und auswendig. Da weiß ich genau, wo geht es lang, was kommt da auf mich zu. Und das macht es natürlich dann nachts wesentlich einfacher. Deswegen, ihr merkt, bei der Planung, ich bedenke da schon relativ viel. Und das sind jetzt alles so die Erfahrungen, die ich über die Zeit jetzt gemacht habe. Ich plane ja doch schon relativ viele Extremwanderungen persönlich. Natürlich habe ich auch hier ein Negativbeispiel mitgebracht. Und zwar war das damals, ich saß morgens zu Hause und dachte mir, ach Mensch, jetzt hast du Zeit. Ich war in der Zeit, wo ich auch Intervallfasten gemacht habe, dachte mir, Mensch, jetzt hast du Zeit. Jetzt gehst du mal noch eine Runde spazieren. Hauptsache raus. Hab mir zwei Kinderriegel eingepackt, weil ich die auf eine Aussicht genießen wollte und bin dann losgewackelt. So, nichts zu trinken dabei, zwei Kinderriegel, klingt super. Oder klang super für mich. War es im Nachgang nicht. Auf der Tour habe ich dann gemerkt, ach, das läuft heute so gut. Ich bin damals in Laubegast gestartet, bin zum Blauen Wunder, bin dort rüber und wollte eigentlich nur zur Agneshöhe und dort die Aussicht genießen. Und dann wieder runter. Ja, und dann war ich auf der Agneshöhe und dachte mir, ach, das läuft so gut. Da gehst du einfach in Pirna über die Brücke zurück. Und damals konnte ich Entfernungen halt noch nicht ganz so gut einschätzen und habe das maßlos unterschätzt, wie weit das noch nach Pirna hoch war zu dieser Brücke. Und dann wurde es halt irgendwann dünn. Ich war dann halt irgendwann bei 30 Kilometern und hatte bis auf zwei Kinderriegel nichts gegessen, nichts getrunken. Frühstück hatte ich ja auch nicht. Wie gesagt, Intervallfasten. Frühstück habe ich mir geklemmt. Und da merkt man dann halt ganz schnell, dass es eng wird und dass einem da dann tatsächlich irgendwie ein bisschen Nahrung fehlt. Ich habe dann in Pirna einen Supermarkt gefunden, habe mir dort dann was zu trinken geholt, zwei Müsliriegel reingepfiffen und dann ging es wieder und bin dann wieder zurück nach Laubegast. Am Ende waren es dann halt 42 Kilometer, aber auch da habe ich gemerkt, ja Mensch, das war dann doch ein bisschen wenig Vorbereitung. Was ihr bei der Planung auch unbedingt beachten solltet, ist die Exit-Strategie, sprich Ausstiegspunkte und Abbruchpunkte. Das ist wirklich wichtig. Das klingt jetzt so wie, naja, der bereitet sich ja schon vorher darauf vor, dass er es nicht durchzieht. Nee, das ist es natürlich nicht, aber es ist nicht verkehrt, immer eine Exit-Strategie zu haben. Man weiß nicht, was auf so einer Wanderung passieren kann. Eine der letzten Möglichkeiten sollte natürlich sein, dass man sich einfach auf die Bergrettung oder sowas verlässt oder auf einen Notarzt oder sowas. Das ist im schlimmsten Fall natürlich möglich, aber das sollte man auf keinen Fall mit einplanen. Also guckt vorher, wo sind Bahnhöfe, wo sind Bushaltestellen, wie komme ich notfalls aus meiner Tour raus. Gerade bei privaten Wanderungen ist das wichtig, weil bei den Veranstaltern habt ihr eigentlich immer die Versorgungspunkte, wo einem dann doch geholfen wird und man Tipps kriegt, wie man rauskommt oder sie helfen einem sogar zur nächsten Bushaltestelle, wie auch immer. Aber bei Privatwanderungen schaut euch das auf jeden Fall vorher an. Dann, was ich auch immer mache, ich teile meine Wanderroute und meine Tour mit meiner Familie, vor allem mit meiner Frau, damit die genau weiß, wo bin ich unterwegs, Sie hat natürlich auch meinen Standort. Das kann man im Notfall auch noch machen, dass man seinen Standort freigibt. Ich mache das natürlich für meine Frau, damit sie genau weiß, wo bin ich auf der Tour, was ist, und dass sie im Notfall auch genau sagen kann, da ist er und dort kann ich ihm helfen. Notfallnummern im Kopf haben, ich glaube, das ist irgendwie selbstverständlich. Man sollte also schon auch wissen, wen kann ich im Notfall kontaktieren. Ich habe immer vorher abgesprochen, an dem Tag mache ich die Extremwanderung, und wenn meine Frau zu der Zeit zum Beispiel nicht kann, dann frage ich jemanden aus dem Freundeskreis oder sowas, den ich auch wirklich dann zu jeder Zeit anrufen kann, wenn irgendwas nicht geht, dass ich Hilfe bekomme, auch nachts. Das ist halt auch wichtig, dass man das dann mit den jeweiligen Leuten vorher abspricht, dass man auch für nachts jemanden hat, den man im Notfall anrufen kann, der einem rausholt. Und so eine Wanderung, natürlich, man möchte immer durchziehen. Eigentlich möchte man ja nicht abbrechen und sowas. Das ist gar nicht die Frage. Aber es kann immer mal was passieren. Man kann sich den Fuß verstauchen. Man kann böse stürzen. Ich habe schon alles Mögliche gehört und gesehen. Also es kann wirklich einiges passieren. Oder es kann halt auch einfach nur sein, dass die Muskeln zumachen und es wirklich gar nichts mehr geht. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die sind einen Marathon gelaufen und bei Kilometer 39 ging einfach wirklich gar nichts mehr. Da war es nicht mehr möglich. Da war nur noch, ich setze mich hin und es geht nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Und bei so einem Marathon, ich meine, wenn du bei Kilometer 39 bist, da gibst du nicht freiwillig auf, sondern wenn es noch irgendwie möglich wäre, würdest du dich wahrscheinlich noch die letzten 3 Kilometer schleppen. Aber es kann halt passieren, dass wirklich nichts mehr geht, und dann möchte man halt auch sicher und heile rausgeholt werden und nach Hause kommen. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, die Woche davor. In der Woche davor, ja, also was halt wichtig ist, ist, dass man sich die Nägel kürzen sollte, sonst riskiert man blaue Zehennägel oder sowas. Ich würde euch empfehlen, niemals neue Schuhe zu nehmen, sondern immer schon Schuhe, die ihr schon eingewetzt habt, die ihr schon kennt und sowas, damit der Schuh eingelaufen ist und da nichts Unerwartetes kommt. An Organisation würde ich sagen, oder mache ich zumindest so, ich lege mir alles am Vortag zurecht, ich packe meinen Rucksack am Vortag. Erst lege ich alles auf den Tisch, gucke nochmal, habe ich alles. Ich habe natürlich eine Checkliste, die ich abarbeite. Und da steht alles drauf, dann wird das alles auf den Tisch gelegt, wird nochmal geguckt, ist alles dabei. Brauche ich das wirklich alles, was da jetzt liegt? Und dann wird der Rucksack gepackt und in die Ecke gestellt, dass er am nächsten Tag einfach bereit ist. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht, das auf den letzten Drücker zu machen, weil da vergesse ich immer die Hälfte. Ist mir einfach auch schon passiert. Wichtig ist sicherlich auch nochmal das Wetter zu checken, dass man weiß, worauf man sich einlässt und worauf man vorbereitet sein muss. Aber selbst da können Überraschungen kommen. Das perfekte Beispiel war jetzt der Adventure Walk in Thüringen. Wir waren auf Regen an dem Sonntag vorbereitet. Wir waren sogar auf Regen an dem Samstag vorbereitet. An dem Samstag war herrliches Wanderwetter, so leicht bewölkt. Immer kam auch mal die Sonne raus, also wirklich schönes Wanderwetter. Und Sonntag sollte es halt regnen, dass aus dem Regen dann natürlich noch Gewitter wird und Sturm dazu kommt und sowas. Damit haben wir nicht so wirklich gerechnet, beziehungsweise darauf, finde ich, kann man sich jetzt auch nicht so gut vorbereiten, weil was soll ich noch machen, außer einen Poncho anziehen und warme Klamotten. Aber gegen Gewitter kann ich wenig machen, und bei Sturm ist es halt auch, ja, entweder du hältst es aus, dass dir der Regen waagerecht ins Gesicht schlägt, oder eben nicht. Aber vor umstürzenden Bäumen kann ich mich mit keiner Kleidung schützen. Und deswegen, man soll sich natürlich nicht verrückt machen lassen jetzt durch das Wetter, aber seid vorbereitet, dass man einfach weiß, was auf einen zukommt. Zumindest grob. Der Wetterbericht ändert sich ja eh gefühlt stündlich, aber dass man einfach mal reingeguckt hat. So, wenn möglich, ist auch noch ein Tipp einfach, dass ich es erwähnt habe, geht früher ins Bett, geht früh schlafen, dass ihr einfach wirklich ausgeruht seid und fit seid. Genau, das ist eigentlich schon alles das, was ich so wichtig finde in den Tagen davor. Dann kommen wir noch zur Packliste und meine Verpflegungstipps. Da habe ich nicht nur jetzt einfach aufgeschrieben, was man so dabei haben sollte, sondern ich habe auch noch ein paar Anekdoten zu den Verpflegungen mitgebracht, die euch vielleicht einen kleinen Einblick geben und vielleicht auch helfen, für euch die richtige Strategie zu finden. Also was ich auf jeden Fall immer einpacke, ist eine Stirnlampe. Die habe ich aber grundsätzlich eigentlich immer dabei, weil man weiß nie, wann eine Tour mal länger geht und vielleicht doch in die Nacht hineingeht oder. Manchmal ist es auch schon so passiert, dass ich eine Höhle auf dem Weg gefunden habe und ich bin halt neugierig und will dann wenigstens mal gucken, wenigstens mal so in den Eingang rein. Also eine Stirnlampe habe ich eigentlich grundsätzlich dabei. Was auch immer dabei ist, ist natürlich eine Powerbank und die Kabel. Ich habe eigentlich auf jeder Extremwanderung immer mein Poncho mit dabei, weil der mich nicht nur vor Regen schützt, sondern auch Wind abhält und im Notfall sogar warm hält, weil darunter zirkuliert die Luft recht schlecht. Das heißt, man ist an seine eigene Heizung und da ich schnell friere, habe ich den einfach auch für sowas damit. Was ich auch mit dabei habe, ist natürlich Blasenpflaster. Falls ich doch mal eine Blase kriege, dass ich da dann einfach vorbereitet bin. Oder für mich halt auch wichtig, wenn mein Wanderbuddy dabei ist oder meine Frau mich begleitet, dass man da einfach auch aushelfen kann mit einem Blasenpflaster. Oder halt auch Fremden auf der Strecke, die halt sowas vergessen haben. Finde ich ganz wichtig. Dann habe ich eine kleine Apotheke dabei, also ein kleines Erste-Hilfe-Kit, was ich natürlich noch zusätzlich ausgerüstet habe. Was da bei mir drin ist, ist Tomapurin Tension Duo. Das ist einfach gegen Verspannungskopfschmerzen ganz gut oder sowas. Wenn man lange den Rucksack trägt oder sowas, kriege ich manchmal doch so Verspannungskopfschmerzen vom Nacken her. Dann nehme ich da mal eine. Ansonsten habe ich Ibo 600 mit Magnesiumtütchen. Ja, wie gesagt, Blasenpflaster, normale Pflaster. Lutschtabletten gegen Sodbrennen. Das ist einfach noch aus meiner früheren Zeit, als ich noch ein bisschen fülliger war, sage ich mal. Da hatte ich sehr oft mit Sodbrennen zu kämpfen und deswegen habe ich einfach auch immer jetzt noch Sodbrenntabletten dabei. Was ich auch immer drin hatte, war Traubenzucker. Und weil ich am Anfang gesagt habe, Tension Duo und Verspannungskopfschmerzen und weil ich hier auch Ibo erwähnt habe. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber an der Stelle auch nochmal, wenn ihr körperliche Schmerzen habt, nehmt nicht einfach eine Ibo und lauft weiter. Wenn man Kopfschmerzen kriegt bei so einer Wanderung, alles völlig okay. Ich habe die Ibo dabei, falls ich wieder meine Cluster-Kopfschmerzen kriege, dass ich wenigstens irgendwas dagegen machen kann. Aber wenn ich die bekommen würde bei so einem Lauf, dann ist der Lauf auch für mich Geschichte. Wenn ich eine Ibo einwerfe, also vor allen Dingen eine Ibo 600er, würde ich auch aufhören, weil wenn dann doch nochmal irgendwie was kommt, was Knieschmerzen oder Fußschmerzen, Gelenkschmerzen oder so sind, würde ich die gar nicht mitkriegen. Deswegen, wenn ich sowas einwerfe, wäre der Marsch für mich dann auch vorbei, zumal ich mit Clusterkopfschmerzen eh nicht mehr laufen könnte dann. Aber das ist halt so persönlich. Was ich damit aber sagen will, ist, wenn ihr wirklich Füße, Knie, Muskeln, Gelenke oder sowas, wenn ihr dort Schmerzen habt, also im Bewegungsapparat, dann hört auf. Nehmt nicht eine Ibo, um das auf Krampf durchzuziehen. Das bringt nichts. Klar freut man sich am Ende, dass man eine Medaille hat, aber ihr könnt damit mehr kaputt machen, als es Nutzen hat. Und wenn ihr das wirklich wollt, so eine Extremwanderung durchziehen wollt, dann macht es nicht mit Schmerzmitteln. An manchen Stellen muss man dann halt einfach sagen, okay, es hat heute nicht sollen sein, dann melde ich mich nochmal an. Klar, schade ums Geld und schade um die Kilometer, die man schon geschafft hat, aber seht es nicht als Versagen, sondern manchmal hat es halt einfach nicht sollen sein. Und es ist auch gar nicht schlimm, dafür braucht man sich nicht zu schämen oder sowas. Aber wenn ihr eure körperlichen Beschwerden mit Ibu oder sonst irgendwas lahmlegt, der Körper sendet euch ja diese Signale nicht aus Jux. Und wenn man die so nicht mehr schafft, mental wegzuboxen, sage ich mal, und zu überstehen, dann sind die Schmerzen ja meistens so groß, dass der Körper einem sagen will, hör jetzt auf. Und deswegen hört auf euren Körper. Das also zu der kleinen Apotheke, die ich immer dabei habe. Und dann natürlich habe ich immer zu trinken dabei. Bei den organisierten Wanderungen natürlich, also bei den fremdorganisierten Wanderungen natürlich immer weniger, weil da gibt es die Versorgungspunkte, wo ich das einfach auffüllen kann, genauso wie zu essen. Bei privaten Wanderungen muss ich natürlich alles selbst mitnehmen. Ne? Dann muss man natürlich schon planen, wie lange laufe ich und wie viel Wasser nehme ich da mit. Und auch bei der Streckenplanung gucken, wo kann ich eventuell da nochmal Wasser auffüllen, damit ich nicht gleich von Anfang an so viel schleppen muss. So, kommen wir mal zur Ernährung auf den Extremwanderungen, was ja auch ein spannender Punkt ist. Und dazu habe ich euch einfach auch ein paar Anekdoten immer mitgebracht, damit ihr vielleicht seht, woraus ich so meine Erfahrungen schöpfen konnte und was ich so für Erfahrungen gemacht habe auch. Und vielleicht könnt ihr aus den Erfahrungen auch für euch den ein oder anderen sinnvollen Tipp ableiten. Also, den ersten Fehler, den ich gemacht habe, war zum Beispiel auf meinem 100er in Berlin. Das war der erste 100er, den ich gemacht habe. Das heißt, dementsprechend groß war der Respekt davor. Und man ist ja, ich hatte es ja Anfang erwähnt, ich habe nicht wirklich dafür trainiert. Ich war ein bisschen blauäugig an die Sache rangegangen. Und wir haben unseren Rucksack halt gepackt. Es war halt auch mein erster Mammutmarsch. Ich wusste nicht so richtig, was bei Mammutmarsch auf uns zukommt. Ich hatte Verschiedenes gelesen, wieso die Verpflegung sein soll. Naja, jedenfalls haben wir unseren Rucksack gepackt, mein Wanderbuddy und ich, und hatten am Ende wirklich einen 15 Kilo Rucksack dabei. Da war Y-Food mit dabei, da waren Eierwaffeln mit dabei, da waren mehrere Packungen Gummitiere dabei, Knabberkram. Wir hatten 5 Liter zu trinken mit und am Ende, ja, so rund 12 Kilo haben wir wieder mit ins Ziel genommen. Eine zweite Anekdote, die das komplette Gegenteil davon war, war jetzt letztes Mal beim Megamarsch in Dresden. Und ich hatte eigentlich so ziemlich alles, was ich oben gesagt habe, was ich immer dabei habe, hatte ich eigentlich vergessen. Ich hatte tatsächlich keinen gepackten Rucksack für diesen Megamarsch. Ich hatte dann das Glück, dass ich im Kofferraum noch vom Einkaufen noch eine Flasche Hohes C hatte. Und dann bin ich tatsächlich nur mit dieser Flasche Hohes C, ohne Rucksack, ohne alles, immerhin Powerbank hatte ich dabei, bin ich dann beim Megamarsch in Dresden an den Start gegangen und habe mich dann so ein bisschen auf die Versorgungspunkte dort verlassen. Es hat alles geklappt, das bisschen, was ich an Verpflegung brauchte, hatte ich an den VPs bekommen. Ich konnte mein Wasser dort auffüllen. Also eigentlich hat es auch so geklappt. Ja, Fazit der Geschichten war so ziemlich für mich, dass es auch mit weniger geht, als man denkt, dass man manchmal sich einfach zu viele Gedanken macht und dass man gerade bei organisierten Events auch ein bisschen den Verpflegungspunkten vertrauen kann, wenn einem das Essen dort zusagt. Deswegen mein ehrlicher Tipp, die Verpflegung auf Extremwanderungen wird komplett überschätzt. Es ist nicht so, dass man dort einen Marathon läuft, sondern man geht einen Marathon. Der Puls ist bei mir zumindest um die 90 bis 130 rum, je nach Tempo und wie ich an dem Tag zurecht bin, also nach Kondition. Der Körper ist halt die meiste Zeit im Ruhebereich oder im Bereich der Fettverbrennung. Das heißt, man hat gar nicht so einen exzessiven Kalorienbedarf, wie das manche vielleicht denken oder wie das beim Laufen wäre, sondern man kann es ruhig angehen lassen und man braucht da nicht schnell immer sich die Kalorien reinballern. Deswegen, wie gesagt, ich finde, dass es alles immer ein bisschen überschätzt wird. Ja, und die Frage zum Beispiel auch, ob ich mich davor irgendwie besonders ernähre oder ob ich mich da irgendwie vorbereite oder sonst irgendwas. Nein, ich futtere tatsächlich wie immer, so wie ich Lust habe, so wie es mir passt. Ich ernähre mich natürlich schon von vornherein gesund. Also ich achte schon drauf, was ich esse. Aber das mache ich jetzt nicht speziell wegen dem Extremwandern, sondern allgemein, weil ich halt drauf achte, was ich so esse. Aber für so eine Extremwanderung bereite ich mich jetzt nicht besonders vor, dass ich davor irgendwie eine spezielle Diät oder irgendwie was mache. Gar nicht. So, also vorbereiten an Essen nicht wirklich was. Jetzt noch zu meinen Praxiserfahrungen bei solchen Events. Es gibt natürlich eigentlich gerade bei Megamarsch, Mammutmarsch Und wie die ganzen Märsche heißen, gibt es natürlich eigentlich immer das gleiche Essen. Es gibt immer diesen Rührkuchen, es gibt immer Eierwaffeln, es gibt immer Toastbrot und sowas. Und da muss man natürlich gucken, ob man das verkraftet. Also testet am besten nichts Neues am Wettkampftag, sondern am besten ihr wisst schon vorher, was an Essen ihr davon verkraftet oder nicht. Weil am Wettkampftag selbst sowas zu testen, dann ist schwierig, finde ich. Und dazu auch zwei Anekdoten. Bei mir war es zum Beispiel einmal so, dass ich beim Mammutmarsch dann Toastbrot gekostet habe und damit komme ich überhaupt nicht klar, oder mein Magen kam damit überhaupt nicht klar auf dieser Tour. Und mir ging es wirklich eine ganze Weile lang dann richtig schlecht. Das war irgendwie wie so ein Klumpen im Magen. Gegenbeispiel dazu war aber, dass mein Wanderbuddy mir auf unserem ersten 100er in Berlin Y-Food empfohlen hat. Das kannte ich vorher gar nicht und er sagte, ja, ich trinke das immer mal bei der Arbeit, ist halt ganz cool als Mahlzeit mal, wenn es schnell gehen muss. Ja, also haben wir uns da jeder zwei von eingepackt. Wie gesagt, wir waren ja mit 15 Kilo sowieso gut dabei an Verpflegung. Und dann haben wir uns auf unserem ersten 100er dann halt so ein Y-Food reingepfiffen. Das war kurz vor der Nacht. Ich habe das tatsächlich super verkraftet. Alles super gewesen. Und mein Wanderbuddy, der das sonst eigentlich auch trinkt, den hat es komplett ausgehebelt da. Der hat dann nachts, konnte er erstmal 2 Stunden lang nicht mehr mit mir reden, weil er nur mit sich und seinem Körper beschäftigt war und ihm wirklich übel im Magen rumging. Deswegen würde ich sagen, ihr wisst, was ihr verkraftet, was ihr gut vertragt, esst das einfach auch auf den Touren. Und wenn ihr sagt, ihr verkraftet zum Beispiel auch kein Toastbrot, dann macht's wie ich, packt euch noch irgendwie ein schönes belegtes Brötchen ein oder sowas. Ich meine, wenn ich privat unterwegs bin, mache ich das ja auch nicht anders. Ich kann euch ja da mal erzählen kurz, was ich da so dabei habe, an Verpflegung zumindest. Da habe ich eigentlich immer, je nach Tourlänge, belegte Brötchen dabei. Ich habe 2 Packen Knacker dabei, wenn es eine längere Tour ist. Ich habe auf jeden Fall ein Süßgetränk dabei, weil das leicht verdaulicher Zucker ist. Das heißt, da muss der Magen nicht wirklich groß was verdauen, sondern ich kriege halt ziemlich einfach Zucker in den Körper. Und ansonsten habe ich halt noch ein bisschen Gummitiere mit, die ich gerne esse. Einfach nur als Motivation, was ich ja in der letzten Folge schon erwähnt hatte. Motivation ist immer ganz wichtig. Nun aber wieder zurück zum Thema. Kommen wir zum Abschnitt die Füße. Die Füße sind ja auf der Extremwanderung eigentlich das, was am meisten belastet wird und das, was am wichtigsten ist. Und da habe ich jetzt schon viel gelesen, das Thema Socken. Das Thema Socken ist ja immer ein ganz wichtiges Thema. Da gibt es viele Diskussionen drüber, viele fragen mich da auch, wie ich das mache. Deswegen an dieser Stelle einfach mal ein kurzer Einblick, wie das bei mir ist. Und tatsächlich, ich trage keine speziellen Socken. Ich habe immer mal Wandersocken von Leuten geschenkt bekommen, so aus dem Familienkreis und sowas, die dachten, ja okay, der geht so viel wandern, der braucht Wandersocken. Und ich habe diese Wandersocken, ich trage sie natürlich auch mal, aber ich trage auch die ganz normalen Lidl-Socken in meiner Größe oder wahlweise auch irgendwelche anderen Discounter-Socken, weil ich erstmal Socken auch öfters mal durchlatsche bei den Kilometern, die ich mache. Und da brauche ich mir keine teuren Wandersocken holen, weil auch wenn jetzt vielleicht Leute sagen, ja okay, die latscht man nicht so schnell durch. Nein, man latscht sie nicht so schnell durch, aber auch die kann man durchlaufen. Und deswegen habe ich für mich halt einfach entschieden, ich brauche keine Wandersocken. Wandersocken bieten natürlich den Vorteil, dass sie weniger reiben, weil sie sich besser an den Fuß anpassen und auch spezielle Stellen haben, die verstärkt sind, was helfen kann, Blasen zu vermeiden, weil man in den Wandersocken eben nicht so rumrutscht. Aber wer genug geht, da gewöhnen sich die Füße auch so an diese Dauerbelastung. Sie bilden Hornhaut und werden allgemein robuster und dann kriegt man halt auch keine Blasen mehr. Was ich damit sagen will, der Körper gewöhnt sich an alles eigentlich, was man regelmäßig macht. Ja, und um da auch ein Praxisbeispiel zu bringen, ich habe ja jetzt dieses neue Walking Pad und da bin ich barfuß drauf, also mit Socken, um meine Schuhe nicht noch weiter runter zu latschen. Deswegen, wie gesagt, barfuß da drauf. Und am Anfang hatte ich natürlich zwei Blasen unterm Ballen, weil die Socken halt ein bisschen gescheuert haben und das neu war mit dem Walking Pad. Gut, dann bin ich die 3 Folgetage einfach mit Schuhen aufs Walking Pad, damit sich die Füße kurz erholen können und die Blasen verschwinden. Das hat auch geklappt und seitdem wieder barfuß drauf und jetzt kriege ich einfach keine Blasen mehr. Und wer mir auf Insta folgt und das immer so ein bisschen mitkriegt, ich laufe auf dem Walking Pad aber auch täglich meine mindestens 20 Kilometer. Und da haben sich die Schuhe auch, die Füße auch dran gewöhnt. Wie gesagt, die Quintessenz ist daraus, der Körper gewöhnt sich an alles, was man regelmäßig macht. Was ich aber vielleicht noch als Tipp habe, was Freunde getestet haben und gemacht haben und drauf schwören und wo auch meine Frau drauf schwört, ist Hirschteig. Einfach die Füße vorm Wandern oder vor Extremwanderung einfach mal mit Hirschteig einreiben. Das macht die Haut ein bisschen weich und verhindert Blasen. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass manche die Füße damit wochenlang vorher behandeln. Aus meiner Erfahrung, was ich gehört habe, braucht man das nicht. Also bei den Leuten, die ich kenne, die den Hirschteig nutzen und auch darauf schwören, die reiben mir wirklich einmal vor der Wanderung ihre Füße mit Hirschteig ein und das reicht völlig hin. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, es haben jetzt vielleicht manche gedacht, es gibt jetzt die eine Sockenempfehlung oder die eine Socke, die ich empfehlen kann. Nein, kann ich nicht, weil da auch wieder die Körper sind unterschiedlich. Am Ende muss man es austesten. Ich kann euch immer nur meine Erfahrungen mitteilen, die ich gemacht habe. Und vielleicht hilft das halt schon dem einen oder anderen, dass er halt auch mal sagt, ja okay, jetzt habe ich zwar Blasen mir diesmal gelaufen, aber vielleicht brauche ich nicht andere Socken, sondern ich muss vielleicht mal gucken, dass ich meine Füße einfach an das Meer gehen gewöhne und dass das dann besser wird. Genauso Thema Ersatzsocken. Einige sagen ja, dass man auf Extremwanderungen immer Ersatzsocken dabei hat oder dabei haben sollte. Ich persönlich habe keine Ersatzsocken dabei, weil ich auch nach Kilometer 80 nicht mehr aus meinen Schuhen raus möchte, weil ich glaube, wenn ich meine Schuhe dann einmal ausziehe, ich komme da nicht mehr rein. Weil das ist alles so eingelatscht dann und so an der Grenze, dass ich sage, nee, da möchte ich jetzt nicht noch meinen Schuh ausziehen und dann noch irgendwie rumfummeln und da was machen. Anders ist das natürlich, wenn man doch mal Blasen bekommt. Auch da bei meinem ersten 100er in Berlin, ab Kilometer 80, hatte ich Blasen und ich habe sie nicht behandelt. Ich habe einfach die nächsten 20 Kilometer gelitten und wirklich gelitten. Im Nachgang, das hätte ich nicht machen müssen oder nicht machen sollen. In dem Fall wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, dann doch mal den Schuh auszuziehen, Blasenpflaster drauf, wieder rein in die Schuhe und weiter geht's. Ich hatte ja auch tatsächlich, als ich viele verschiedene Schuhe durchprobiert habe, hatte ich ja bei manchen dann auch mal Blasen an der Ferse oder sowas. Und da habe ich dann auch Blasenpflaster genommen und Blasenpflaster sind halt wirklich eine Wohltat, weil die sind schmerzlindernd und das hilft schon sehr. Kommen wir noch zum nächsten Punkt, die Technik, was man halt alles so dabei hat. Und ja, ich nehme gleich vorweg, ich bin ITler und deswegen auch so ein bisschen Technik-Nerd. Ich mag natürlich Daten und freue mich, wenn ich mir meinen Track dann im Nachgang angucken kann und schauen kann, ach guck mal hier und da. Und ich finde es halt einfach toll, diese Daten. Und deswegen ist es bei mir auch so ein bisschen, was ich immer sage, was nicht getrackt ist, ist nicht passiert. Was ich auf der Tour wirklich nutze, ist dann aber halt meine Uhr, also meine Garmin in dem Fall, wo ich auch die Strecke drauf habe, dass ich die immer auf einen kurzen Blick einsehen kann, wo geht's lang, wo ist die nächste Abbiegung. Ich habe die Strecke natürlich auch nochmal auf dem Handy, damit, falls meine Uhr ausfällt, ich einfach noch ein Backup habe und trotzdem noch weiß, wo es lang geht. Offline-Karten sind für mich selbstredend, weil wenn Netz weg ist und sowas, was im Harz zum Beispiel ja doch öfters mal passiert, dann sind Offline-Karten schon recht wichtig. Und ich meine Offline-Karten jetzt nicht mit einer Faltkarte, sowas habe ich tatsächlich gar nicht mehr dabei, weil dafür reicht mir dann im Notfall wirklich die Wegbeschilderung. Also hoffe ich, so weit kam es noch nicht. Und ansonsten habe ich aber Offline-Karten auf dem Handy und durch meine Powerbank und sowas bin ich da auch eigentlich ganz gut aufgestellt, dass ich nicht die Befürchtung habe, dass auch mein Handy irgendwann mal abbricht und da nichts mehr geht. Und wenn es mir jetzt runterfällt und kaputt geht, ja, dann habe ich als Backup immer noch meine Uhr, wo die Strecke drauf ist. Und auch da habe ich natürlich ein Ladekabel für die Powerbank mit, dass auch die Uhr nicht ausfällt. Und dass beides kaputt geht, ja, okay, dann hätte ich halt wirklich Pech. Aber wie gesagt, Powerbank sollte man auf jeden Fall dabei haben, dass man da einfach akkutechnisch nicht an irgendwelche Grenzen kommt. Und die Kabel nicht vergessen. Ist mir auch schon passiert. Aber eine Powerbank ohne Ladekabel bringt einem dann doch recht wenig. So, und damit habe ich eigentlich alles zusammengefasst, was ich so auf den Touren dabei habe oder wo ich der Meinung bin, was man dabei haben sollte. Ich hoffe, ihr konntet da einen guten Einblick gewinnen. Und deswegen kommen wir jetzt nochmal zum Zieleinlauf und vor allem zur Regeneration. Ich hatte ja in Folge 4 den Zieleinlauf selbst schon behandelt und hatte da auch schon gesagt, dass man vielleicht im Zielbereich nicht so lange verharren sollte, weil man dann halt schwer wieder in Gang kommt und man ja auch meistens noch irgendwie nach Hause kommen muss. Das heißt, da vielleicht nicht zu viel Zeit verbringen, dass man es einfach natürlich langsam ausklingen lässt, dass man seinen Sieg auch feiert, dass man ins Ziel gekommen ist, keine Frage. Aber dass man halt auch guckt, dass man wieder hochkommt und noch nach Hause und es noch nach Hause schafft. Tipp war da ja auch zum Beispiel noch ein bisschen Energie zuführen, mal noch ein Stück Schokolade oder das Finisher Bier, das hilft da schon. In den Tagen danach möchte ich jetzt noch sagen, achtet auf eure Regeneration. Wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, der Körper ist wichtig, der Bewegungsapparat braucht Regeneration und manchmal merkt man das gar nicht, dass der Körper eigentlich doch recht geschunden ist von der Anstrengung und will dann gleich wieder zum nächsten starten oder am nächsten Tag gleich schon wieder losmachen. Aber gönnt dem Körper auch die Regenerationszeit. Lasst ihn sich einfach ein bisschen erholen. Gönnt ihm gutes Essen. Vielleicht danach ein bisschen eiweißhaltigere Ernährung, dass der Körper auch die Muskeln gut versorgen kann und drängt ihn halt nicht gleich zum nächsten Lauf. Es sei denn natürlich, es ist als Training für einen 100er gedacht, wie zum Beispiel an so einem Wochenende, wo man Samstag dann einen 50er läuft und Sonntag dann einen 30er. Aber auch da seid ihr ja dann quasi mental darauf vorbereitet. Da zählt es dann halt nach dem Wochenende, dass ihr dem Körper dort ein bisschen Ruhe gönnt, dass er sich von dieser Belastung wieder erholen kann. So, und da wir nun langsam zum Ende der Folge kommen, möchte ich euch nun wie versprochen ein kleines Fazit zum Mammutmarsch in Hamburg geben. Die hatten ja dort die 60er Strecke, also die 60 Kilometer Tour, die mir sehr gut gefallen hatte, gekürzt. Man ging auf der 60er Tour ja schön am Wasser entlang und dann nach Blankenese, was mir sehr, sehr gut gefallen hat an der Tour. Und ich hatte ja schon gehofft, dass sie die Tour nicht an den falschen Stellen kürzen. Und ihr ahnt es schon, sie haben ja die 60er Tour gestrichen und haben dafür nur noch eine 50er und eine 30er Tour im Angebot. Und leider Gottes haben sie es so gemacht, dass sie die 42er Tour von damals auf 50 Kilometer erweitert haben und die 30er Runde komplett neu ist. Und ich muss leider sagen, das schönste Stück, was mir auf der 60er Tour halt so gefallen hat, das haben sie leider rausgeschnitten. Also für mich haben sie an den falschen Stellen gekürzt und leider haben wir jetzt, also mein Wanderbuddy und ich, da waren wir uns einig, war das dann auch der letzte Mammutmarsch in Hamburg, den wir mitgemacht haben, weil die schöne Strecke halt einfach nicht mehr da ist. Und sonst war das ja immer so unser Einstieg ins Wanderjahr, ins Extremwanderjahr. Und das werden wir so auch nicht mehr machen. Aber wir sind schon dabei zu planen, ob wir dann vielleicht einfach privat eine Tour in Hamburg machen. Und wer weiß, vielleicht kann uns da ja auch der ein oder andere von euch begleiten, wenn ihr Lust habt. Aber wie gesagt, da sind wir noch an der Planung. Das auf jeden Fall zur Auswertung in Hamburg. So, und damit sind wir dann jetzt wirklich auch am Ende der Folge. Noch vielleicht als kleinen Merksatz, den ich in der Folge schon erwähnt habe und euch aber nochmal explizit mit auf den Weg geben möchte. Denkt immer dran beim Extremwandern, man läuft keinen Marathon, sondern man geht ihn. Hört auf euren Körper. Das Ego ist tatsächlich der schlechteste Berater in dem Fall. Und führt euch immer vor Augen, abbrechen ist kein Scheitern. Man kann es immer wieder nochmal probieren. Dann habe ich jetzt natürlich auch noch eine Frage an euch wieder. Und zwar, habt ihr noch Fragen zur Vorbereitung, die ich vielleicht nochmal aufgreifen soll oder die euch interessieren? Schreibt mir das gerne mal bei Instagram per Direktmessage, wie das schon einige von euch immer machen. Ich freue mich da immer sehr über Feedback und bin da auf eure Meinungen gespannt. Deswegen schreibt mir. So, dann noch ein kleiner Teaser für die nächsten Folgen. Wie ich schon erwähnt hatte, es wird eine Ernährungsfolge geben. Wann genau, kann ich aber noch nicht sagen, da ich in 2 Wochen dann erstmal eine Woche auf dem Frankenweg bin. Auch da werde ich mein Podcast-Equipment mitnehmen und meine Mitreisenden mal interviewen. Und da wird es dann halt ums Wandern gehen, um Fernwandern etc. Und halt Gastkommentare. Und dann hatte ich mir noch eine dritte Idee überlegt. Und zwar gehe ich auch bald auf die Saale Horizontale. Das ist eine 100 Kilometer Wanderung. Da bin ich wieder mit meinem Wanderbuddy unterwegs. Und da ich den hier so oft erwähne und so oft von ihm erzähle, hatte ich mir überlegt, werde ich auch auf den 100 Kilometer Marsch mein Podcast-Equipment mitnehmen und ihn einfach mal interviewen. Und wir haben vor, so ein bisschen was zu erzählen, was wir so auf einer 100 Kilometer Wanderung fühlen, was wir so denken und auch nochmal Einblicke in unsere vergangenen Wanderungen zu geben. Und dann halt nicht nur aus meiner Sicht, sondern auch mal aus Sicht meines Wanderbuddies. Also ihr merkt, sind auf jeden Fall noch spannende Folgen geplant und ich hoffe, ihr bleibt dran und wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, unterwegs im Freien, Gespräche vom Wegesrand. Macht euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao!